Thema heute, die 50er Jahre in Förde.
Es waren schlechte Zeiten. Sicher haben viele Leute auch hungern müssen. Manchmal war es auch sicher sehr abenteuerlich.
Die 50er Jahre waren ein Zeitraum, in dem der Krieg noch vielen Menschen in den Knochen steckte. So auch Herrn Ruthert, der das Kriegsende als Jugendlicher noch miterlebte. Rückblickend waren die 50er Jahre in Deutschland ein zum Teil sehr widersprüchliches Jahrzehnt. Eine Zeit, die man einerseits spontan mit dem Beginn der heutigen modernen Gesellschaft in Verbindung bringt. Eine Zeit des rasanten Wirtschaftswunders, dem Wunder von Bern 1954 als sportlichem Höhepunkt, den Anfängen des Fernsehens, des Automobilbooms und der Teenagerkultur mit ihrem Rock'n'Roll und den amerikanischen Filmhelden. Andererseits ist es auch der Beginn der deutschen Teilung, der Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges und des neu aufkommenden Kalten Krieges. Der Zeitzeuge Herr Ruthert erinnert sich vor allem an die entbehrungsreiche Zeit des Wiederaufbaus, Erfahrungen, die ihn bis heute geprägt haben.
Dass man die Dinge auch heute noch zu schätzen weiß. Das ist ganz klar eigentlich das Wichtigste.
Bis zum 9. Mai 1945 hatte das Deutsche Reich endgültig kapituliert und beendete so den Zweiten Weltkrieg, der die Welt seit fast nunmehr 6 Jahren in Atem gehalten hatte. Auch im heutigen Förde brach mit diesem Tag eine neue Zeit an. Herr Schwiening erinnert sich an das Kriegsende.
Bin also in Wesel am Gymnasium gewesen. Wurde von da aus 1943 noch eingezogen, als Benähler vom Gymnasium weg. Nicht freiwillig, sondern man hat mich gezwungen, ich durfte kein Soldat werden. Das war eine damalige Zeit gar nicht so einfach, aber mein Vater hat gesagt: Nix, nenn es dich nicht freiwillig. Du bleibst so schön hier auf der Schule, solange es eben geht. Ich musste im Dezember 1943 doch nochmal weg. Bin aber nicht weit gekommen hier, bin also nur in Deutschland geblieben. Bin Ende 46 verwundet aus Gefangenschaft wieder nach Hause gekommen und musste dann mal sofort wieder Schule wieder anfangen.
Nach Hause kommen, möglichst schnell wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen, einem geregelten Alltag nachgehen. Das wünschten sich auch die Förderbürger nach den Kriegsjahren. Für viele bedeutete das Kriegsende zunächst einmal die Möglichkeit, überhaupt wieder nach Hause zurückzukehren, waren sie doch zuvor zum Teil evakuiert worden. Einer von ihnen war Herr Gockel.
Also wir waren evakuiert, wir waren in der Nähe von Bremen und haben dort auch den Übergang erlebt. Ich bin auch dort zur Schule gegangen. Die hatten dann eine zweiklassige Volksschule. Ja, und da bin ich dann, solange wir da waren, evakuiert waren, bin ich wieder zur Schule gegangen.
Ein ähnliches Schicksal erlebte auch Herr Schmitz, der uns von seiner Odyssee zurück in die Heimat berichtete.
Und dann kam ich später weg mit der Rückführung der Jugend quer durch Deutschland bis Berlin, über Warnemünde nach Dänemark. Von da aus bin ich mit dem letzten Zug rausfahren können und zu Fuß nach Hause.
Zu Hause angekommen, war vieles nicht mehr so wie zuvor. Aufgrund ihrer strategischen Lage geriet die Stadt Wesel ins Visier der Alliierten. Im Frühjahr 1945 wurde die Stadt von alliierten Bomber angegriffen und durch schweren Granatbeschuss fast völlig zerstört. Schätzungsweise 97% des Stadtgebiets waren zerstört. Auch in Förde, das nur 10 Kilometer südlich von Wesel liegt, sind zum Teil heute noch Häuser mit Kriegsschäden zu erkennen. Wenngleich das Ausmaß der Zerstörung in Förde nicht so groß wie in Wesel war, hat auch der Krieg seine Spuren im Stadtbild hinterlassen. Der gelernte Zimmermann, Herr Gockel, erinnert sich an die Zeit des Wiederaufbaus.
War ja gerade Aufbau, war Hochkonjunktur, nicht? Und in meiner Lehrzeit, da haben wir auch sehr viel gemacht. Wir haben die Kirchen gemacht hier in Vollersfeld, das Gemeindehaus, die katholische Kirche in Vollersfeld. Wir haben die Kirchtürme in Spellen gemacht. Darüber hinaus dennoch sehr viele Hallen, Scheunen. Die Scheunen von den Bauern waren ja auch meistens alle zerstört, ja.
Im Zweiten Weltkrieg waren mehr als 20% allen Wohnraums zerstört worden. Erschwert wurde die Wohnsituation zusätzlich durch den Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen. Mit dem großen Flüchtlingsstrom nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine größere Gruppe aus slowakischen Gemeinden Krikau nach Förde. Die Krikauer, wie sie von den Förderbürgern genannt werden, wurden im Jahr 1946 aus ihrem slowakischen Dorf Nova Leota vertrieben, in dem bis zum Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich Deutsche gewohnt hatten. Heute ist die Stadt Handlova, zu der Nova Leota 1976 eingemeindet wurde, Partnerstadt der Stadt Förde. Die ersten Krikauer fanden Unterkunft im Lager Buschmannshof. Schon bald zogen weitere Krickahauer nach, sodass in Förde so etwas wie eine Krickahauer Kolonie gab. Über das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Krickahauern berichtete uns Herr Schmitz.
Ich kenne etliche Krickahauer hier aus dem ganzen Bereich, weil die ja damals alle auch zur Stadt kamen und haben sofort ihre Anlegekosten für das Häuschen, was sie hier gebaut haben, bezahlt haben. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Das waren halt so sparsame Leute oder wie.
Die Geschichte der Krickahauer ist ein gutes Beispiel für gelungene Integration. Denn für die meisten Krickahauer wurde Förde zu ihrer neuen Heimat. Schon früh bemühten sie sich um Bauland und siedelten sich an, was die einheimische Bevölkerung damals mit Verwunderung, aber auch Anerkennung verfolgte. Größtenteils fanden die Krickahauer Arbeit im Bergbau auf Schachtwalsum. Sie trugen aber auch dazu bei, das Stadtbild Fördes zu verändern.
Die Pauluskirche in Förde, die ist ja auch erst gebaut worden, als die vielen Krickauer, die überwiegend katholisch waren, hierhin kamen. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da hatten wir drei in meiner Klasse, die katholisch waren, die anderen waren evangelisch.
Am 5. August 1951 erfolgte die Grundsteinlegung für den Kirchenneubau. Am 17. Juni 1952 wurde die Kirche dem Völkerapostel St. Paulus geweiht, weil die Gemeindemitglieder aus allen Teilen Deutschlands, der Tschechoslowakei und Polens stammten. Nicht nur durch den Zustrom von Flüchtlingen, sondern auch durch die Kriegsheimkehrer stieg die Bevölkerungszahl in Deutschland stark an. 1950 mussten sich statistisch jeweils drei Haushalte zwei Wohnungen teilen. Die meisten Menschen mussten zur Untermiete wohnen. Dieser bedrückenden Enge versuchten viele Menschen durch privaten Hausbau zu entkommen.
In Wesel sind wir ausgebombt worden. Dieses Grundstück, wo wir hier jetzt sitzen, das gehörte meiner Mutter, die also gebürtige Vordersfelder war. Dann haben wir hier angefangen zu bauen, 1951. Ich muss auch sagen, in einer Zeit, wo auch das Geld fehlt. Man muss sich vorstellen, wir waren ausgebombt in Wesel, sind evakuiert nach Warstein im Sauerland, von dort dann hier, nachdem mein Vater wieder hier zurückversetzt wurde. Und hat dann praktisch 1950, 1951 sind wir angefangen hier zu bauen.
Die eigene Wohnung oder das Eigenheim wurden von staatlicher Seite erst ab 1956 durch das zweite Bundeswohnungsbaugesetz steuerlich gefördert. Ohne diese finanzielle Hilfe hätten auch viele Förderbürger nicht bereits in den 50er Jahren bauen können.
Das wurde ja auch vom Staat wesentlich gefördert. Ich selbst habe zu der Zeit durch Förderungsmittel des Landes bauen können. Hier im Feldmannweg 1959. Das war sehr günstig zu der Zeit damals. Die Zinsen waren gering. Ich hatte, wenn Sie sich vorstellen, damals als Angestellter bei der Stadt mit zwei Kindern auch nur 200 so und so viel D-Mark, habe das Grundstück dann aus der ersten Rate der Mittel gekauft, der Landesmittel gekauft, dann gebaut.
Die eigenen vier Wände waren das eine, die ausreichende Versorgung mit Kleidung, Medikamenten und Nahrung das andere. Fast 10 Millionen Care-Pakete erreichten zwischen 1946 und 1960 Deutschland, Österreich und andere europäische Staaten. Etwas entspannter war hingegen die Lage auf dem Land, wie uns Herr Gockel berichtete.
Da gab es ja diese Care-Pakete, glaube ich. Da wurden wir in den ländlichen Gegenden eigentlich nicht so von betroffen. Wir hatten immer noch genügend zu essen. Mein Großvater, der hatte hier Ländereien. Ja, da wurden Kartoffeln gepflanzt, Roggen, der hatte eine Kuh, der hatte Schweine, Hühner, Schafe, ach, der hatte alles, ja. Und deswegen konnten wir uns auch also mit den eigenen Lebensmitteln, die wir hier so angepflanzt haben, konnten wir uns ganz gut über die Runden retten. War natürlich viel Arbeit, wenn Feierabend war, dann ging es eben gegessen kurz, 10 Minuten und dann ging es aufs Feld. Da wurden Kartoffeln ausgemacht und wurden denn, weil so viel waren, dann auch noch verkauft, ja. Nicht? Ja, so 100 Cent Kartoffeln oder wie viel wir geerntet haben. Die wurden dann verkauft und dadurch bekamen die auch etwas Bargeld. Ich meine, mein Großvater hatte ja die Schreinerei hier, die Zimmerei. Ich meine, da hat er natürlich auch genügend. Also wir standen uns nicht schlecht, muss ich sagen.
Trotz staatlicher Bauförderungen bedeutete der Neubau zunächst eins: Sparen. Überhaupt ging es in den deutschen Haushalten Anfang der 50er Jahre noch sehr lange bescheiden zu. Der Historiker Axel Schild bezeichnete die 50er Jahre sogar als das Jahrzehnt des Sparens. Frau Rothart erinnert sich noch gut an diese Zeit.
Zu der Zeit in den 50er Jahren konnten wir uns das gar nicht leisten, so moderne Sachen zu tragen. Ne? Wir mussten immer schön bescheiden sein, damit wir vorankamen.
Man musste das Geld zusammenhalten und konzentrierte sich auf die wichtigsten Wünsche, wie das Eigenheim oder größere Anschaffungen. Ob Kühlschränke oder Staubsauger. Die Ausstattung der Haushalte mit typischen Konsumgütern war zu Beginn der 50er Jahre noch eher die Ausnahme. Im Jahr 1960 gab es erst in 14% aller Haushalte ein Telefon. Frau Klunowski erinnert sich noch gut an ihren ersten Fernseher.
Mein Onkel brachte 57 einen Fernseher mit. Ich kann mich noch entsinnen. Da gab es zwei Programme. Und wenn ich dann in Duisburg war und wir durch Duisburg gingen, mein Mann und ich, dann waren in den Kneipen, da waren dann, klar, alles versammelte sich ja in den Kneipen, da waren ja kaum Fernseher, ne? Doch, da kann ich mich entsinnen. Ne? War noch so ein altes Monstrum, wo die Türen so aufgemacht wurden. Ne? Und dann der Schrank da innen drin, doch, das, da kann ich mich noch drauf entsinnen. Noch.
Erst ab 1954 begann die Massenverbreitung des Fernsehens, dessen Angebot von Sendungen der im Jahr 1950 gegründeten ARD gestaltet wurde. War zu Beginn der 50er Jahre der Fernseher in deutschen Haushalten noch die absolute Ausnahme, so verfügten im Jahr 1960 bereits ein Viertel aller Haushalte über ein Fernsehgerät. Zum Fernsehgucken ging man in die Eckkneipen oder stand in großen Menschenmengen vor den Schaufenstern der Elektrogeschäfte. Viel wichtiger zu dieser Zeit war das Radio. Das Radio diente nicht nur der Unterhaltung, sondern stellte auch das Fenster zur Welt dar.
Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! 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 Da!
Denk an das laute Schreien des Supporters immer noch. Ne? Tor, 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 Tor. Ne? Das war schon was. Ne?
So wie Herr Schmitz verfolgten etwa 60 Millionen Deutsche vor dem Radio das legendäre Siegtor zum 3:2 Deutschlands gegen Ungarn. Das Endspielfieber hatte am 4. Juli 1954 das ganze Land erfasst. Auch die Menschen in Förde fieberten mit. Wer keinen eigenen Fernseher oder ein eigenes Radio hatte, versammelte sich in Gaststätten oder um die Radio- und Fernsehgeschäfte herum, um das WM-Spiel verfolgen zu können. So wie auch Herr Gockel.
Ja, das war in der Kneipe, hinten bei Schwerstich, da war hinten auf der Ecke Spellner Straße, Frankfurter Straße, rechts, wo jetzt Aschenburg ist, da war eine Wirtschaft, Schwerstich, und die hatten Fernseher. Und da habe ich dieses Spiel gesehen. Das war natürlich unheimlich.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Sagt Ihnen der Name Bill Haley etwas?
Ja. Oh, da haben wir noch ein paar Platten voll.
So wie Frau und Herrn Rother dürfte es vielen Jugendlichen zu dieser Zeit gegangen sein. Der 1954 veröffentlichte Musiktitel Rock Around the Clock des amerikanischen Sängers Bill Haley markierte die Geburtsstunde des Rock'n'Roll. Vor allem die Jugendlichen, die sogenannten Halbstarken, fühlten sich von der Musik angesprochen. Die neue wilde Musik drückte ihren Wunsch nach Rebellion aus. Nicht selten kam es bei Konzerten zu Krawallen. Zu Ausschreitungen ist es in Förde aber nicht gekommen. Überhaupt scheint es der Rock'n'Roll in Förde eher schwer gehabt zu haben.
Wir hatten in Förde zu der Zeit überhaupt keine Gaststätte, wo sowas gab. Wir mussten also entweder nach Wesel oder nach Dinslaken.
Wer nicht nach Wesel oder Dinslaken fahren wollte, der tanzte einfach in den eigenen vier Wänden Rock'n'Roll, wie uns Herr Gockel mit einem Lachen erzählte.
Ich habe dann mit meiner Frau damals, da waren wir, glaube ich, verlobt oder was, habe ich das mal ausprobiert, da habe ich es auf einmal umherliegen. Der war zum Glück nicht an. So über der Schulter, ja, und dann... Naja, wie gesagt, Rock'n'Roll fand ich eigentlich ganz gut. So.
Obwohl es in Förde etwas ruhiger war als in den großen Ruhrgebietsstädten, gab es immer wieder Gelegenheit für die Förder Jugendlichen, mit dem Rock'n'Roll in Kontakt zu kommen. Dazu konnte uns Frau Rothart berichten.
Ich war zu der Zeit in der Lehre Und wie gesagt, ich kam aus ländlicher Gegend, aber da waren zwei Lehrmädchen, die kamen aus Duisburg. Und eine, die kleidete sich immer ganz wild und tanzte während der Arbeitszeit darum. Also ich muss sagen, ich habe es schon sehr intensiv mitgekriegt.
Was viele Menschen heute nicht mehr wissen, ist, dass der Musiktitel Rock Around the Clock von Bill Haley erst durch einen Kinofilm richtig berühmt wurde. Blackboard Jungle von dem Regisseur Richard Brooks, dessen deutscher Titel Die Saat der Gewalt lautete. Während die Eltern vor allem Heimatfilme wie Schwarzwaldmädel, Grün ist die Heide oder die berühmten Sissi-Filme mit Romy Schneider ansahen, schauten die Jugendlichen lieber die neuen amerikanischen Filme mit den großen Stars wie John Wayne, Gregory Peck, James Dean oder Marlon Brando. Zu einem richtigen Skandal wurde der Film Die Sünderin.
Die Sünderin, ja, die ist gesehen. Ja, Mithilde hat Knebs, das ist klar. Der wurde ja unwahrscheinlich hochgespielt, was ist das denn?
Durfte man da ja gar nicht rein, wenn man noch keine 21 war.
In dem Film war die Schauspielerin Hildegard Knef nur sekundenlang nackt zu sehen. Dies reichte aus, um die Nation in zwei Lager zu spalten. Vor den Kinos kam es zu Streit, weil Gegner des Films die Vorstellungen verhindern wollten. Da es kaum Fernseher in den Haushalten gab, gingen die Menschen viel häufiger in die Kinos, so auch Frau Klonowski.
Ja, in die Kinos sind wir schon gegangen, ne? In Friedrichsfelder war ja nichts mehr, ne? Da musste man ja schon ein bisschen weiter, ne? Und waren dann bin in Duisburg zur Schule gegangen und klar sind wir in Duisburg mal ins Kino gegangen. Ne?
Allerdings scheint es in Friedrichsfeld für ganz kurze Zeit ein Kino gegeben zu haben, wie uns Herr Schwiening mitteilte.
Es gab hier in Friedrichsfeld ein Kino, aber das war also schon ziemlich schnell zu. An der Wilhelmstraße, wo heute Kneipe Nachtwache, ne? Heißt die, auf der Bülowstraße. Dahinter war ein Kino. Sonst mussten sie, wenn sie Kino, mussten sie nach Dinslaken oder nach Wesel.
Ins Kino gehen war zwar sehr beliebt, aber die Menschen hatten damals wenig Freizeit. Die Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders bedeutete für die arbeitende Bevölkerung zunächst einmal die 48-Stunden-Woche. 6 Tage die Woche mussten sie arbeiten. Das Wochenende begann meist erst am Samstagnachmittag. An die vielen anstrengenden Tage erinnerte sich auch noch Frau Ruthert sehr gut.
Ich bin 1954 in die Lehre gegangen, musste 3 Jahre lernen. Ich habe Floristin gelernt. Ich meine, inzwischen ist das ja ein Modeberuf, aber damals war der Beruf sehr selten. Ich weiß noch, als ich die Prüfung machte, waren wir mit 13 Lehrlingen und eine kam sogar von Emmerich. Wir mussten nach Duisburg zur Berufsschule. Und dann vor Weihnachten, also da gab es noch nichts, wie inzwischen werden Kränze ja mit Maschinen gewickelt. Wir mussten alles von Hand machen. Und vor Weihnachten musste ich dann bei der Chefin schlafen, weil ich morgens um 5 Uhr schon antanzen musste. Ja. Also ich konnte nicht mit dem Zug bis Holten fahren. Dann hätte ich auch noch eine halbe Stunde laufen müssen. Also musste ich dann immer dort bleiben, weil ich so früh schon auf der Matte stehen musste.
Das Wirtschaftswunder veränderte auch das Stadtbild von Förde.
Förde hat sich sehr, sehr vergrößert. 1942 waren wir 8.000 Einwohner und heute haben wir 40.000. Der Schacht-Walsum hat etliche Leute angeworben aus allen Gegenden Deutschlands. Jede Menge, ob aus Norddeutschland oder aus Bayern oder aus... Die haben überall Leute angeworben, auch aus der Türkei, ne? Und die sind ja heute noch hier, ne?
Das Steinkohlebergwerk Walsum liegt im Norden des Stadtteils Walsum, direkt am Rhein, und wurde im Jahr 2008 geschlossen. Die Ursprünge des Bergwerks Walsum reichen bis ins Jahr 1904 zurück. Der heute noch weiterhin sichtbare Förderturm des Schachtes Förde wurde allerdings erst in den 80er Jahren gebaut. Als zweites großes Unternehmen lockte die Firma Babcock Borsig Menschen nach Förde.
Wie ist denn Babcock überhaupt hier hingekommen? Wieso ist Babcock hier hingekommen? Babcock lag in Oberhausen. Babcock war in Oberhausen, Kesselbaufirma, lag zwischen einer Eisenbahnlinie und einer Straße und wollte sich erweitern. Aber die Duisburger Straße, die heute in Oberhausen ist, und die Bahnlinie im Verschiebebahnhof, ja. Oberhausen Verschiebebahnhof, ist genau dahinter. Dann müssen wir ein bisschen verbreitern. Und hier das Brach, das gehörte niemandem, das gehörte dem Staat ja nachher. 1900 27. Und dann haben die damals hier für 50 Pfennig pro Quadratmeter, haben die ein Quadratkilometer Gelände gekauft. Ein Quadratkilometer für 50 Pfennig pro Quadratmeter. Haben das liegen lassen, einfach liegen lassen und haben dann 1938 angefangen, eine Mauer rumzuziehen.
Die 1891 gegründete Firma Babcock und Wilcox wurde mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 aufgrund der britischen Mehrheitsbeteiligung dem Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens unterstellt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden auch in Förde U-Boot-Teile angefertigt. Die britische Mehrheitsbeteiligung führte auch dazu, dass die Babcock-Werke nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Demontage verschont blieben. Doch im selben Jahr konnte die Produktion wieder aufgenommen werden. Das war auch gut für die Menschen in Förde. Die ersten Mitarbeiter der Babcock-Hallen in Förde kamen aus der Umgebung, meist mit dem Fahrrad. Herr Schwiening erinnert sich.
1939 wurden die ersten von Oberhausen nach hier verlegt, während des Krieges, so welche, die nicht Soldat, ältere, die kein Soldat mehr brauchten, werden brauchen. Und dann kam der große Umschwung erst 1954. Da wurden ganze Abteilungen von Oberhausen auf einen Schlag 270 Leute aus einer Werkshalle in Oberhausen verlegt worden. Dafür haben wir dann die Wohnungen zunächst hier gebaut, auf der Spellner Straße. Wir haben Wohnungen, die Spellner Straße hier. Wir haben über 600, Wohnungen hier in Vollersfeld gebaut. Und auf der Luisestraße in Nese. Sodass wir den Leuten sofort, wie die kamen, gekriegt alle komplette Wohnungen.
Mit den Babcock-Mitarbeitern kam auch ihre Familie nach Förde, wodurch sich die Stadt ebenfalls stark veränderte. Babcock prägte durch den Neubau von ca. 600 Wohnungen das Stadtbild. Herr Schwiening brachte es auf den Punkt. Ohne Babcock kein Friedrichsfeld. Babcock, der Bergbau, die Kriegerhauer. Vieles von dem, was Förde erst zu dem gemacht hat, was es heute ist, hängt mit den 50er Jahren zusammen. Wichtige Jahre, die die Menschen in Förde stark geprägt haben und die in den Erinnerungen der Menschen weiterleben. Wir bedanken uns daher ganz herzlich bei den Zeitzeugen. Frau und Herr Rutert, Frau Klonowski, Frau und Herr Gockel, Herr Schmitz und Herr Schmiening, die ihre Erinnerungen mit uns, der Klasse 10e des Gymnasiums Förde, geteilt haben.